What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Wir sind hier relativ am Ende dieser diesjährigen 75. Berlinale und wie ihr hört, der gute Patrick ist heute nicht am Start. Ich habe mir das Zepter errungen bzw. das Mikrofon und kümmere mich heute mal um die Moderation. Zum Glück bin ich nicht ganz alleine, denn Lida ist auch hier. Hallo Lida.
Ja, wir sind wirklich in jeder Hinsicht am Ende, langsam auch am Ende des Festivals und die ersten brechen zusammen. Nee, aber Patrick wird ja beim finalen Podcast wieder in alter Frische dabei sein. Manchmal schaffen wir es eben nicht, alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort zu sein und auch die Zeit zu haben, aufzunehmen. Wir müssen ja auch ganz viel schreiben.
Genau, ja. Und wir sind noch nicht ganz am Ende, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir betreten jetzt das letzte Drittel. Die Berlinale ist ja interessant, dass der Wettbewerb hier relativ früh endet. Also der Wettbewerb hatte heute seinen letzten Tag sozusagen. Heute Abend haben die letzten Wettbewerbsviere ihre Filme ihre Premiere. Am Samstag ist dann erst die Preisverleihung. Also ich glaube, in Cannes und Venedig ist das nicht so. Es gibt ja auch auf der Berlinale hier den Publikumstag am Ende. Das haben die anderen Festivals ja auch nicht. Also du sagst, die ersten brechen zusammen. Also ich würde sagen, die ersten brechen jetzt so auch in Langeweile aus. Ich glaube, ich habe, als ich so in den beiden Wettbewerbsfilmen heute Morgen um mich geschaut habe, sehr viele Leute gesehen, die schon an ihrem Handy rumsitzen und sich überhaupt nicht mehr für die Filme interessieren. Also wie geht's dir denn?
Ja, und man sieht vor allem ja auch, wie die Seele sich lichten. Und das ist eigentlich eine Beobachtung, die man auf allen Filmfestivals macht, dass es in der letzten Hälfte auf jeden Fall deutlich leerer wird. Und gerade wenn die letzten Filme früh am Morgen in der Schiene laufen und es dann noch, wie in diesem Fall bei uns heute, eine Doku ist, dann ist es einfach schon sehr leer. Das hatte ich auch schon in vergangenen Jahren. Und wenn dann manchmal dieser Film der ist, der dann den Bären gewinnt, was in über 20 Jahren in Berlinale auch schon mal vorkam, dann hat ihn manchmal kaum einer gesehen.
Ja, das passiert. Man sollte aber auch erwähnen, dass es ja heute da so ist, dass die BVG streikt und deswegen viele Leute auch das Problem hatten, überhaupt herzukommen. Ich würde sagen, wir stellen die Diskussion um wer den Bären gewinnen könnte. Das ist ja auch immer so ein Awards-Rennen, was wir hier machen. Kurz ans Ende hiervon, darüber reden wir heute noch. Aber jetzt würde ich sagen, wir hatten beim letzten Mal ja Richard Linklaters neuen Film angeteasert. Das ist Blue Moon. Okay, Richard Linklater. Ja gut, ich glaube, der braucht nicht viel Einführung. Die meisten Leute kennen die Before-Trilogie wahrscheinlich, die meisten Leute kennen Boyhood. Man kennt ihn für seine, ja, Slacker-Filme, den Begriff hat er so ein bisschen in den 90ern geprägt. Dazed and Confused ist da so der Titel, an den man am meisten denkt. Der bekam dann ein paar Dekaden später so eine Art Follow-up with Everybody Wants Some. Und ansonsten liebt er seine Zeitexperimente. Boyhood und die Before-Trilogie sind beides Filme oder Filmreihen, die über einen sehr, sehr langen Abschnitt gedreht wurden. Und Richard Linklater sucht immer so sehr, ich sag so gern, das Profunde im Profanen. Also die Leute reden oft einfach nur über alltägliche Sachen, aber daraus ergibt sich dann ein ganz größeres Big Picture. Und Blue Moon ist jetzt gar kein so untypischer Film für ihn zumindest. Er ist zwar etwas konventioneller ausgefallen, aber Linklater ist auch dafür bekannt, dass er sich sehr, sehr oft an solche Biografien wagt. Also dass er oft Filme oder reelle Personen und Ereignisse in den Film porträtiert. Das hat er zum Beispiel bei Bernie gemacht oder auch sein letzter Film Hitman war ja zumindest von realen Ereignissen und einer reellen Person inspiriert. Blue Moon ist jetzt aber ein Film, wo es wieder etwas, ich sag mal, historisch akkurater zur Sache geht. Also es geht mehr oder weniger, oder fangen wir anders an. Wir schreiben den 22. November 1943 und in einer New Yorker verregneten Gasse bricht ein Mann zusammen und stirbt wenig später in einem Krankenhaus an einer Lungenentzündung. Dieser Mann ist Lawrence Hart. Wer genau? Nun, der hat sowas wie Funny Valentine geschrieben oder halt auch den titelgebenden Blue Moon, auch wenn wir natürlich sehr, sehr oft im Film dann zu hören bekommen werden, dass er damit eigentlich nicht so gerne assoziiert werden will. Das ist ja sein uninteressantes Werk. Interessantestes Werk, zumindest seiner Meinung nach. Und jetzt geht es mehr oder weniger um den Niedergang, den Absturz dieser Person. Wir springen 3 Monate zurück. Aber Absturz klingt eigentlich nicht so richtig dafür, denn dafür ist dieser Film doch relativ seicht, nicht wahr?
Ja, und der Film schafft es auch nicht wirklich, diese tiefe Tragik dieser Figur Lawrence Hart zu zeigen. Denn Lawrence Hart war ja auch ein queerer Mann in einer Zeit, in der er das nicht wirklich sein konnte. Du sagtest ja schon, er hat in den 40ern gelebt in den USA. Also da war das nicht wirklich möglich, schon gar nicht in dem Umfeld, in dem er lebte. Er war jüdisch zu einer Zeit, als es immer noch so ein bisschen geschmäht war oder zumindest eine Randstellung der Gesellschaft. Er war Alkoholiker, er war depressiv. All diese Dinge dringen kaum nach außen. Und auch wie er mit seinem eigenen Schaffen gerungen hat, immer dieser Konflikt zwischen der Kunst, die er anstrebte als Texter, und dem Mainstream, zu dem er gedrängt wurde, um es eben simpel zu machen, leicht, vergnüglich, und eben auch diese sehr komplizierte Zusammenarbeit mit seinem Langzeit-Arbeitskollegen Richard Rodgers. Also Rodgers war der Komponist, der auch so Stücke gemacht hat, also Musicals wie Pearl, Joey oder Oklahoma, das an diesem Abend, an dem der Film spielt, Premiere hat. Die kennt man tatsächlich noch heute. Und Lawrence Hart hat die Texte geliefert. Und all diese Dinge dringen kaum nach außen, gerade den Alkoholiker. Das wird so oberflächlich angespielt, aber man nimmt es ihm nie ab und er sieht auch wirklich nicht so aus. Und wenn man sich den echten Lawrence Hart auf Fotos anguckt, dann sieht der Typ einfach schon der ist ja nicht mal 50 geworden und sieht eigentlich schon vollkommen verwüstet aus.
Ja, das stimmt definitiv. Gut, in Hollywood wird ja alles so ein bisschen beschönert, muss man sagen. Aber genau darum geht es ja auch. Genau an dem Abend, 3 Monate vor Lawrence Hart Tod, feiert das Stück von Richard Rodgers, Oklahoma, seine Premiere. Und Lawrence Hart findet das irgendwie nicht so toll. Also in seinen Augen hat Richard Rodgers sich irgendwie sehr verkauft. Und das geht dann auch in einem Rodgers, also zur Besetzung. Hart wird gespielt von Ethan Hawke, großartig gespielt von Ethan Hawke. Wir erleben ihn zunächst als ein sehr, sehr flamboyanter, frivoler Typ, einer, der eigentlich andauernd nur damit prahlen will, was für eine neue Liebschaft er jetzt hat. Das ist in diesem Fall jetzt die deutlich jüngere Elizabeth Wayland, gespielt von Margaret Qualley, mit der vielleicht auch nicht was laufen könnte. Und er ist auch jemand, der seine Queerness sehr, sehr nach außen trägt. Also das ist für ihn definitiv ein Thema. Ich muss auch sagen, ich fand das sehr gut vom Film, dass wir ihn hier als offen, wirklich auch explizit bisexuellen Menschen erleben. Das ist ja eine Art der Sexualität, die wir so relativ selten erleben. In sehr vielen Hollywood-Filmen werden queere Menschen entweder straight gemacht oder sie werden halt oder bisexuell.
Sie sind halt gay, ne? Aber also man ist halt selten was dazwischen. Oder es ist, dazwischen ist ja meistens nur so eine Entscheidungsphase, die dann irgendwie mit einem endgültigen Ergebnis abgeschlossen werden muss.
Ja, das erleben wir hier zum Glück nicht. Ich fand, war der Film sehr, sehr offen, was das angeht. Und es ist auch sehr, sehr lustig zu sehen, wie Ethan Hawke ihn so porträtiert, weil man ist sich nicht so ganz sicher, oder so ging es mir, ob man ihn jetzt leiden kann oder nicht, weil so unangenehm war mir dieser Altherrenhumor, von dem er andauernd nicht loskommt, schon die ganze Zeit. Ansonsten gibt es hier sehr, sehr viel Name-Dropping. Also Stephen Sondheim taucht auf, Oscar Hammerstein, der zweite, taucht auf, mit dem ja Rodgers, gespielt von Andrew Scott, auch das Stück Oklahoma gemacht hat. Und auch George Roy Hill taucht in einem sehr, sehr interessanten, sich fast schon sehr beliebig anfühlenden Gag auf, wenn nämlich Lawrence Hart ihm sagt, Romanzen interessiert niemanden, sondern eher Freundschaftsgeschichten. Und George Roy Hill, ja gut, ihr könnt da nachschlagen, was der dann für Filme gedreht hat.
Ja, und Ouija macht ein Foto.
Und Ouija macht ein Foto, ganz genau. Also wir haben hier, wir treffen hier die Crème de la Crème der damaligen Musik- und späteren Filmkultur. Und der ganze Film spielt in einer Hotellobby, in einer Hotelkneipe. Also wir haben ein sehr gemütliches Ambiente, es läuft entspannte Jazzmusik die ganze Zeit. Und es geht also weniger um so eine Art Niedergang. Es ist eher so ein leises Abklingen. Lida, ich fand diesen Film sehr, sehr schön und sehr, sehr berührend. Ob er jetzt so in den Wettbewerb gehört, sei mal dahingestellt. Er fühlte sich vielleicht so ein bisschen wie Berlinale Special an. Aber in meinen Augen war dieser Blick auf vielleicht nicht, also ich kannte mich mit der Person Lawrence Hart ehrlich gesagt so gut wie gar nicht aus, aber ich habe den eher als so eine Art Hinblick oder als so eine Art Verteidigung des Seichten irgendwie erlebt. Also oftmals, Lawrence Hart sagt die ganze Zeit, er mag eigentlich keine seichte Kunst. Er sagt, Rodgers solle doch lieber ein interessanteres, aggressiveres, trolligeres Stück vielleicht sich ausdenken. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dieser Film versucht so ein bisschen dazu Konter zu gehen. Nicht umsonst heißt der Film dann ja auch Blue Moon, obwohl er sich ja sehr dagegen gewehrt hat. Was meinst du?
Ja, ich wurde mit diesem Ganzen so überhaupt nicht warm und das hätte auch wahrscheinlich, wenn dieser Film im Special War tatsächlich sehr gut hingepasst hätte, gelaufen wäre, wenig dran geändert. Und ich kannte diese Figur Lawrence Hart durch meine Vorliebe für alte Filme aus den 40ern, aus den 50ern, auch aus den 30ern. Und seine Biografie ist eben auch so ein bisschen so eine typische Hollywood-Biografie in der Hinsicht. Er ist früh gestorben, jetzt nicht super jung wie Leute wie James Dean oder Natalie Wood, aber doch eben nicht alt geworden. Er hat immer verzweifelt versucht, Kunst durchzudrücken gegen Kommerz und dieses Schicksal teilte er mit vielen, vielen anderen Regisseuren, Schauspielerinnen, Schauspielern, die sich anspruchsvollere Rollen wünschten und doch immer in irgendeine Action-Comedy in immer die gleiche Rolle geschoben wurden, die nie die gewagten Filme machen oder deren Filme zusammengeschnitten wurden, all solche Sachen. Da ist er ja keineswegs der Einzige, er ist auch nicht der einzige Musiker oder Kunstschaffende, der sich verstecken musste. Also durchaus eine Biografie, die an ganz vielen Stellen anknüpft, aber dieses wirklich tragische, dramatische, schmerzliche darin rauszubringen, das gelingt Link leider einfach nicht. Und dir gefiel die, also du hast die Darstellung von Hawk sehr gelobt, aber ich habe da wirklich gelitten, gerade weil man eben versucht, also Lawrence Hart war ein sehr kleiner Mensch, ungewöhnlich klein, und man versucht dann immer Hawk, der aber sehr groß gewachsen ist, klein zu filmen und das klappt so gar nicht. Und dann hat er halt auch so ein billiges Toupet auf, was man irgendwie wirklich immer so als Haarteil sieht und eben er sieht einfach viel zu gut, viel zu frisch, jung, gesund aus für diese Rolle. Also da hat irgendwo auch die Maske versagt. Ich will es gar nicht nur so aufs Schauspiel schieben. Und dann ist es manchmal so, dass jemand verzweifelt anspielt gegen schlechte Umstände. Also es ist einfach, ich würde gar nicht sagen, Hawk ist schlecht, sonst einfach total Misscast.
Ja, darüber kann man definitiv streiten. Das können wir auch so ein bisschen machen. Also ich zum Beispiel habe das eher als so eine Art Gag gesehen, dass er die ganze Zeit so wirklich überbetont klein ist. Also die Sets und die anderen Darsteller, die übertrumpfieren ihn wirklich in fast jedem Bild. Ich fand das, ob das jetzt intentional war oder nicht, ich fand es einfach sehr, sehr amüsant. Und ich glaube, ich habe das von Anfang an so gesehen, dass dieser Film einfach nicht so ein großes Interesse hat, diese Tragik herauszustellen. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Würdest jetzt wahrscheinlich sagen, er versagt dadurch quasi der Figur so ein bisschen gerecht zu werden.
Ja, und vor allem, es war halt auch nicht wirklich komisch. Das ist das Ding, wenn der Film jetzt zum Beispiel lustig gewesen wäre oder gesellschaftskritisch oder irgendwie was anderes da statt der Tragik gebracht hätte, hätte ich gesagt, gut, man muss ja nicht auf die Tragik rumhauen oder es kann ja auch tragikomisch sein oder sowas. Aber da war irgendwie nichts. Es dröppelte so dahin, ohne dass es je irgendwas ganz wurde. Und es war eben auch kein kerniges Porträt. Und auch, wie du schon sagtest, dieses Name-Dropping, diese ganzen Figuren tauchten auf und viele wurden auch einfach nur kurz benannt. Aber man hatte nie das Gefühl, jetzt wirklich ein schillerndes Bild dieser damaligen Gesellschaft, dieser High Society und Celebrity-Kultur, wo man immer ein bisschen drin war und mit einem Fuß schon wieder draußen oder wo ganz viele rein wollten und drauf gehofft haben. Auch diese Elizabeth Weiland hat ja diese Hoffnung so ein bisschen, da vielleicht sich etablieren zu können, aber wir wissen, sie ist kein Star geworden und der Film basiert ja auch auf dem Briefwechsel von ihr und Lawrence Hart und das merkt man halt auch ganz doll. Man hört quasi förmlich das Papier rascheln, man merkt, das ist kein gesprochener Dialog, das hat was sehr, sehr Bühnenhaftes, was sehr Romaneskes so an der Art.
Ich denke mal, es ist auch für mich so eher der Charme, der diesen Film für mich rettet. Ich fand diesen Film auch technisch etwas unausgegoren. Es stimmt, man hat da die ganze Zeit das Gefühl, man sitzt in so einer Theatervorführung, die sich irgendwie ins Kino verirrt hat. Also so ganz das Kammerspiel kann Linklater nicht. Dann sieht der Film auch nicht besonders gut aus, muss ich sagen. Das war eh nie so seine Stärke. Also Linklater hat leider auch nie so, ähnlich wie jetzt zum Beispiel wie jemand wie Almodóvar, nie so diesen Übergang ins digitale Kino geschafft. Also da sah alles analog besser aus, aber das ist halt auch den Kostengründen irgendwie verschuldet, dass man sowas dann nicht mehr auf Film dreht zum Beispiel. Gut, ich habe eigentlich, glaube ich, nichts weiter über diesen Film zu sagen. Ich, wie gesagt, fand ihn charmant. Es ist definitiv ein Nebenwerk, auch vielleicht so eine Art Hommage an das Konzept eines Nebenwerks, eines Künstlers und dass man sich vielleicht als Künstler nicht so ernst nehmen sollte. Das Setting an sich habe ich vielleicht auch als so eine Metapher vielleicht auf was du sagst. Man ist drin, aber man ist gleichzeitig nicht drin im Sinne von, es ist die ganze Zeit in diesem Übergangsort Hotellobby. So, gehört man zu denen, die dort einen saufen oder gehört man zu denen, die dort wohnen? Also auf welcher Klasse steht man jetzt eigentlich? Also man kann ihn als so eine Art Reflexion davon betrachten. Ich denke mal, wir können zum nächsten Film übergehen. Magst du ihn einführen? Das ist...
Oh ja, ein Film, den ich schon in Sundance sehen konnte und der da auch einer meiner absoluten Favoriten war. If I Had Legs, I'd Kick You von Mary Bronstein mit Rose Byrne besetzt. Und dieser Film zeigt ja nicht die einzige Mutter auf dieser Berlinale, die am Rande des Nervenzusammenbruchs oder kurz davor steht. Wir haben hier die Hauptfigur, die auf ihre ja, also schwer krank kann man die Tochter nicht wirklich nennen. Die Tochter ist untergewichtig und offenbar in einem Rahmen, der von den Ärzten als so kritisch eingestuft wird, dass der Mutter um ihr Sorgerecht bangt und sie die Tochter auf ein bestimmtes Gewicht bringen soll. Und dazu wurde der Tochter eine Magensonde verpasst. Aber die Mutter ist eben der Meinung und hat dazu auch guten Grund, dass diese Sonde es eigentlich nur viel schlimmer macht für das Kind und man besser das Kind einfach sein lassen soll und sich das von alleine wieder einrenken wird. Aber so ist sie unter dem ständigen Druck, den Gesundheitszustand ihrer Tochter und das Essen ihrer Tochter zu überwachen und gleichzeitig mit allen möglichen symbolischen und wirklich physischen Kollapsen in ihrem Leben und Alltag zusammenzukommen. Ihr Mann ist Ehemann, fliegt durch die Lüfte und taucht die meiste Zeit nicht auf.
Ja, und auch das Kind taucht die meiste Zeit nicht auf. Es ist die ganze Zeit im Off. Wir hören immer nur die Stimme, wie wenn man in so einem Actionspiel oder so eine Mission andauernd durch Lautsprecher kriegt. Also das ist so eine Art, wie sagt man, abwesendes Zentrum des Firmes. Also das Kind ist die ganze Zeit da, aber es ist auch nicht da. Es ist die ganze Zeit als so klaffende, überwältigende Macht, aber auch gleichzeitig total ungreifbar.
Auch ein bisschen natürlich wie ihr Gewissen, wie ihr schlechtes Gewissen, das immer im Hintergrund meckert, nörgelt, immer irgendwas will. Ich hab Hunger, ich habe keinen Hunger, ich will einen Hamster, ich will hier nicht sein, wann fahren wir weiter, wie lange müssen wir noch warten? Diese typischen Kindersprüche und das halt in einer sehr nervigen Stimme und völlig entkörperlich. Also sehr, sehr, ja, auffressend und anstrengend, aber es soll so eben auch sein.
Es wäre jetzt natürlich interessant, wenn das alles wäre, wovon der Film handelt, aber diese Linda hat es noch schwieriger, weil es gibt da noch viele andere Konflikte in ihrem Leben, denn sie ist Therapeutin, oder?
Genau, sie ist Psychologin, aber bräuchte eigentlich selber auch einen Psychologen und sucht dann auch ganz bewusst die Nähe zu einem Arbeitskollegen.
Genau, der wird gespielt in einem interessanten Besetzungscoup von Conan O'Brien, den man ja so gut wie nie als Schauspieler irgendwie erlebt und auch selbst dann nicht in so einer Rolle, in so einem so ernsten Film. Und so ganz, da entsteht so eine ganz ungreifbare Dynamik zwischen den beiden auch.
Man fragt sich auch immer, ist das jetzt romantisch von ihrer Seite oder nicht? Denn es scheint irgendwann, dass er sagt, Moment mal, hier bahnt sich was Romantisches an und er will es vielleicht quasi im Keim ersticken. Aber es ist niemals konkret definiert. Also sie scheint da vielleicht auch eine Art Vaterfigur zu suchen oder überhaupt irgendeine Art von Halt und Bestätigung. Und dann ist sie auch eine von vielen Filmfiguren, denen wirklich buchstäblich die Decke auf den Kopf fällt oder ein Loch sich in deren Alltag auftut, nämlich in ihrer Wohnung, klaffen dann da irgendwie gigantische, ja, Löcher in Decke und Boden und es steht doch alles bald unter Wasser. Also ihr Leben scheint buchstäblich zu kollabieren.
Genau, und man könnte jetzt noch weitermachen. Es gibt dann Stress mit einer Patientin von ihr, deren Leben auch mehr oder weniger kollabiert oder die kurz vorm Kollaps steht. Dann taucht dann auch noch A$AP Rocky als Drogendealer-Nachbar auf, der so das Einzige, wo man das Gefühl hat, der könnte so in die Nähe von so einem Halt kommen bei ihr. Auch das erweist sich dann irgendwie als schwierig. Also ein sehr, sehr, ich sag mal, überwältigender Film. Also ein Film, der sehr affekthaft ist. Ein Film, der einen die ganze Zeit in so ein Gefühl der Überforderung, der totalen Angst stecken will. Es scheint generell, das Stichwort Angst ist hier ganz gut, es scheint, glaube ich, generell um so eine sehr amerikanische Angst in diesem Film zu geben. Das Gefühl, man muss so eine Gesellschaft fast schon alleine bewältigen irgendwie, im Alleingang und auch solche Gefühle, wie als wenn man fremd der Welt geworden ist, so man kann sich als Mutter irgendwie nicht verwirklichen, man hat die ganze Zeit das Gefühl, ich kann das alles nicht, ich mache irgendwas falsch. Lida, wie hast du das gesehen?
Ja, absolut, der Film arbeitet auch sehr stark mit Genre- und Horrorelementen, wir haben da auch solche Weltraumbilder, Allbilder, also dass hier wirklich diese Distanz, dieses Kosmische, man ist nur so ein winziger Partikel in einem gigantischen System, auch visualisiert wird und immer so eine ganz bedrohliche, unheimliche Atmosphäre entsteht. Wir also fast immer erwarten, dass irgendwie dieses Loch im Boden alles verschlingt, dass von irgendwie aus dem Dunkeln eine Hand kommt und sie wegreißt. Also wirklich dieses Gefühl, dass Muttersein der absolute Horror ist und eben noch dieser Punkt, dass sie eine dieser Mütter ist, die hier in einigen Filmen auch auf dem Festival auftauchen, auch in der Vergangenheit in einigen Filmen vermehrt aufgetaucht sind, Mütter, die nicht wirklich Mutter sein wollen oder eine sehr belastende Beziehung zu ihren Kindern haben und sich darin, also absolut das Gegenteil von der glücklichen Mutter, die ganz aufgeht darin sind. Und dieses sehr tabuisierte Thema brodelt hier eindeutig unter der Oberfläche.
Ja, besonders stark hier im Wettbewerb. Du hast recht, es gibt mit Mother's Baby oder auch dem eher eigentlich sehr misslungenen Hot Milk oder auch Marielle Weiß könnte man jetzt auch noch dazu zählen. Generell scheint das Thema Krise als Mutter irgendwie so ein Hauptthema hier zu sein, was ja ein interessantes Phänomen ist, dass dann auf so Festivals oder in so einem Kunstbetrieb dann so ein verdrängtes...
Auch Welcome Home Baby hatte dieses Thema von Mutterschaft, auch wenn die Mutter dann auch eine Werdende ist, aber eine Mutter, die keine Mutter sein will, dann aber hochschwanger auf einmal da sitzt. Also das kommt hier sehr, sehr oft vor.
Das Thema ist jetzt auch nicht neu, also ich denke mal so der Hauptanknüpfpunkt ist da Rosemary's Baby so ein bisschen. Da ist das Ganze dann eher auf so einem gesellschaftlich-sozialen Kontext verhandelt. Ich fand diesen Film gut. Also ich fand diesen Film, ich würde ihn definitiv den Leuten empfehlen. Jetzt nicht, um eine gute Zeit zu haben, sondern um einfach ein bereichernderes, aufregendes Erlebnis damit zu haben und dass man am Ende vielleicht auch noch darüber diskutiert. Es ist mir ein bisschen schwer gefallen, jedoch, je mehr ich über diesen Film nachdenke, desto mehr habe ich das Gefühl, ich erlebe hier so ein bisschen auch, ich kann irgendwie auch nicht ganz greifen, was es jetzt genau ist, was der Film mir kommunizieren will. Also, ich hatte die ganze Zeit, es gibt zum Beispiel so einen Moment, wo die Tochter möchte so einen Hamster haben und dieser Hamster ist ein Monster. Dieser Hamster ist ein absolutes Ungetüm, das alles zerfetzt.
Der ist einfach nur aus dem Herzen des Bösen, ja.
Genau. Und das ist auf der einen Seite finde ich das total ästhetisch super gemacht, einfach diese Szene. Aber der Moralapostel kommt in mir auch so ein bisschen durch und denkt so, warum muss dieses Tier jetzt so dahin halten und muss jetzt als so das Allerböseste der Welt dargestellt werden? Und auch solche Sachen wie dann die Patientin oder auch das Verhältnis zu Conan O'Brien, das sind Sachen, die sind so fast schon auf die Spitze auf Krawall gebürstet. Man hat echt das Gefühl, man steckt irgendwie in so einem Darren Aronofsky-esken Absturz. Porno, könnte man schon sagen, dass hier alles darum geht, es so unangenehm und schlimm wie möglich zu machen. Man denkt sich, man will die Figuren irgendwann einfach nur noch packen und sagen, redet doch einfach mal zwei Sätze als vernünftige Menschen miteinander. Und dieses Aspekt, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, der Film benutzt seine Figuren auch so ein bisschen, um dieses Krawallprinzip auszulösen. Was meinst du dazu?
Er ist definitiv auf Eskalationskurs. Ich habe den Hamster auch so als Metapher gesehen für diese Illusionen, die ja vielen Müttern regelrecht aufgedrängt wird, nämlich dann hast du ein Baby und alles ist wunderschön und das Baby wird ganz lieb und süß und drollig sein, so Pampers-Werbung mäßig. Dann hat man vielleicht ein Kind, was mega schreit oder ständig krank ist, wo es nur Probleme gibt und man hat ständig diese Panik, was, wenn das Kind mir jetzt, wenn es mir runterfällt, wenn ich was falsch mache, wenn es sich verbrüht, diese ständige Unfallangst dann und diese doppelte Angst, nicht nur, was ist da mit meinem Kind, sondern auch, dann ist man sofort die Rabenmutter und als Mutter schuld und gleichzeitig noch dieses Motiv, was mir sehr gut gefiel und was ich praktisch nie im Film verhandelt gesehen habe, wie weit weibliche Körper ganz besonders schon von Kind auf ganz stark kommodifiziert werden sollen und einen bestimmten Rahmen gedrückt. Also dass man jetzt gar nicht guckt, was ist gut für die Tochter, was braucht die Tochter, geht es ihr überhaupt so schlecht, sondern einfach nur sagt, das ist das Gewicht, das sie erreichen muss. Sie muss zunehmen und das machen wir jetzt mit Zwang und ihr wird da so ein Schlauch in den Bauch gedrückt, der das für sie eben noch schwerer macht, für dieses kleine Mädchen. Es ist ja wirklich, es ist ein Kind zu essen und wo man auch nur sagen würde, das ist eben was einfach fast nur Frauen passiert in unserer Gesellschaft. Man muss sich das mal wirklich vor Augen halten, dass wir sagen, wir sperren Frauen ein oder sogar schon kleine Kinder, wenn sie Mädchen sind und zwingen sie mit Schläuchen im Bauch ein bestimmtes Gewicht zu erreichen, einfach weil wir der Meinung sind, dass das gesünder sei. Das ist doch völlig krank und das passiert eben zu 99,9% nur Frauen und keinen Männern. Und wenn man so eine Diskrepanz in einem System hat, dann ist da einfach was falsch.
Ja, also da hast du auf jeden Fall recht, aber findest du, dass der Film so auf ihrer Seite ist?
Ja, absolut, weil am Ende der Schlauch rausgezogen wird und so eine Szene, die mich sehr an den Bandwurm in The Ugly Stepsister erinnert hat.
Ja.
Und eben auch ganz klar ist, dem Kind geht es schlechter dadurch und es freut sich ganz groß und sagt, endlich ist das raus, endlich habe ich das überstanden. Und dass das Kind ja auch versucht, irgendwie mehr zu essen, aber der Schlauch hindert es sich, weil das für sie so unangenehm ist. Also dass man wirklich sieht, diese Methode ist falsch oder kontraproduktiv.
Man könnte diesen Schlauch jetzt aber auch als so eine Art, ich sag mal, ist jetzt nicht die interessanteste Metapher als so eine Art Nabelschnur-Metapher auch. Das ist quasi so eine Lösung.
Ja, absolut. Total. Denn es sieht ja auch so ein bisschen aus, wirklich. Und das ist eher aber eben auch, also für beide gut ist, dass sich das Kind eben irgendwann abnabelt und dadurch einfach auch diese Unabhängigkeit hat. Also, dass die Mutter und das Kind drunter leiden und es ist eben einfach auch nur so eine künstliche Verbindung ist, die vom System da aufgezwungen wird, aber gar nicht organisch entsteht, sondern nur einfach irgendwas bezeichnen soll, was da vielleicht gar nicht wichtig ist.
Ja, also wie gesagt, dieser Film hat ganz viele solcher Elemente, die da mit reinspielen. Es gibt zum Beispiel auch ein weiterer Aspekt ist, dass diese ganzen Figuren in dem Film ja irgendwie alle in ihrer eigenen Miserie feststecken. Zum Beispiel, sie wird dann in einer Szene mit dem Kind, also ihre Patientin hat fast ein ähnliches Problem. Sie will sich irgendwie gewaltsam oder panisch von ihrem Kind lösen und lässt ihr Kind dann einfach bei Linda alleine. Und dann braucht sie irgendwie Hilfe. Sie will zu Conan O'Brien, ihrem Therapeuten, gehen, aber der sagt, nee, ich habe gerade selbst eine Patientin. Und alle diese Leute sind so in ihren eigenen Problemen fest, stecken irgendwie fest und es findet keine Kommunikation, keine Solidarität statt. Ich dachte mir die ganze Zeit, wenn dieser Film jetzt vor 20 Jahren rausgekommen wäre, jetzt die Geschichte von Linda so Magnolia-mäßig nur so eine Geschichte in so einem großen Sammelsurium an Geschichten von Leuten. Das waren Filme, die waren Anfang der 2000er sehr beliebt. Auch der ganz fürchterliche Crash zum Beispiel, L.A. Crash, ist einer solcher Vertreter. In meinen Augen macht es sich dieser Film sehr, sehr einfach in seiner Affektion. Ich hatte sehr das Gefühl, viele dieser Elemente existieren nur, dass wir jetzt panisch darauf reagieren. Aber ich kann auch nicht so richtig aufhören, über den Film nachzudenken. Also es ist ein Film, den ich definitiv interessant finde. Lida, hast du noch was zu sagen?
Nö, ich habe ja darüber auch schon mal gesprochen mit Patrick. Also ich bin meine Meinung als Güte verbreitet.
Okay, das ist auf jeden Fall If I Had Legs, I'd Kick You. Ich muss noch ganz kurz sagen, Rose Byrne, ganz fantastisch in dem Film. Eine super, ganz, ganz großartige Performance. Man kennt sie ja aus diesen eher Seth Rogen, Judd Apatow, klamaukigen Komödien, so Bad Neighbors oder Bridesmaids zum Beispiel. Auch in den Film ist sie mir immer positiv aufgefallen, weil sie immer so dieses eher ruhige Glied ist in diesen sehr, sehr klamaukig geprägten und sie schafft es so perfekt, das zusammenzuhalten. Und hier zeigt sie so richtig in einer ernsten Rolle alles, was sie kann. Also spielt so die gesamte, wie man so sagt, Klaviatur. So, ich will jetzt nicht dieses Klischee von der Tour de Force verwenden. Die wird, glaube ich, in solchen Fällen wird die ganz oft benutzt. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wo wir vorhin über den Preise gesprochen haben, sie bewirbt sich hier auf jeden Fall für den Hauptdarstellerpreis. Was meinst du?
Absolut. Und es gibt auch halt Oscar Buzz. Also da kann man definitiv davon ausgehen, dass diese Leistung nicht ungewürdigt bleibt.
Genau, also reden wir doch mal jetzt, wo der Wettbewerb vorbei ist. Reden wir mal über, was könnte hier eventuell was abräumen. Dann können wir in der nächsten Folge vielleicht darüber reden, was wir gerne auszeichnen würden. Aber reden wir mal, was gewinnen könnte.
Also ich habe zwei Filme noch nicht gesehen, die hole ich noch nach. Nämlich einmal den Hong Sang-soo, den du jetzt gerade gesehen hast. Da gucke ich heute Abend. Aber ich glaube ehrlich gesagt, also der wird bestimmt irgendeinen kleinen Preis kriegen. Aber das Hong Sang-soo, den Bären, das kann ich mir, obwohl ich den Film nicht gesehen habe, schwer vorstellen. Dann ist da noch der Radu Jude-Film. Aber Radu Jude hat schon mal den Bären bekommen. Und deswegen halte ich es auch für unwahrscheinlich. Ich will den auch noch nachholen. Aber dass der den jetzt noch mal kriegen wird. Denn sowas gab es bei der Berlinale noch nicht. Also darum sind die beiden Kandidaten für mich quasi aus technischen Gründen ausgeschieden. Ich habe heute Morgen eine lange Doku gesehen. Eigentlich hätte ich die für eine Art soliden, politisch korrekten Verlegenheitssieger gehalten. Aber es wäre die dritte Doku, die in Folge gewinnt. Auch das ist unwahrscheinlich. Insofern ein neuer technischer Ausscheider. Und darum tippe ich auf den Chinesen, der ganz am Anfang lief, oder so ein totales Dark Horse, so ein Film, der niemandem wirklich gut gefallen hat, aber niemanden wirklich verärgert. Sowas wie The Blue Trail.
Interessant. Also ich muss ganz kurz sagen, also ich darf noch nicht über den Hong Sang-soo reden eigentlich. Also okay, eigentlich darf ich das, die wird ja jetzt nicht heute hochgeladen. Der Hong Sang-soo wäre ein interessanter Gewinner, einfach weil dieses Festival diesem Typen so verschrieben ist. Eigentlich wäre es nur konsequent, wenn sie ihm jetzt auch endlich mal den Bären geben würden, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und ich sage es einfach mal, der Film ist ganz fantastisch. Der ist ganz, ganz großartig, der Film. Radu Jude wird irgendwas kriegen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn jetzt in so kurzer Zeit nochmal den goldenen Bären
geben. Genau, der kriegt irgendwas, das steht fest. Vielleicht Regie oder so, aber nicht den goldenen.
Ja, man kann sowas auch ganz gut im Ausscheideverfahren machen. Also ich glaube, also Reflections in a Dead Diamond wird ihn auf jeden Fall nicht kriegen. Aber ich glaube, der könnte auch so Regiepreis oder so kriegen. Vielleicht.
Also Reflections würde mich freuen, aber das halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Das kam auch in der Vergangenheit schon mal vor. Ich bin ja fast 20 Jahre bei der Berlinale, dass ich irgendeinen Film hatte, den ich richtig gern mochte und dachte, der gewinnt nie, der ist zu weird. Das war damals bei Black Cold Thin Ice der Fall und Black Cold Thin Ice hat gewonnen. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, einfach weil dieser Film auch zu grell war, zu Giallo-mäßig und ich glaube, dass die Berlinale noch nicht so weit, dass sie einem Film in dieser Genre-Richtung einen Hauptpreis gibt.
Ja, das glaube ich auch nicht. Es wäre aber eine sehr coole Auszeichnung in der Form. Ich tippe deswegen auf den Film, den du angedeutet hast. Das war Timestamp, den wir heute Morgen gesehen haben. Wie heißt die Regisseurin?
Ich kann es jetzt, ich weiß nur, dass sie Ukrainerin ist, aber ich weiß auch nicht, ich kann den Namen auch nicht mehr im Kopf, weil ich zu müde war. Das wäre möglich, obwohl ich es, ich kann kann es mir nicht richtig vorstellen. Ich tippe auf den Blue Trail oder auf den Living the Land, weil ich nicht glaube, dass dreimal dann eine Doku gewinnt.
Ja, das wäre ein bisschen sehr krass. Auf der anderen Seite, dieser Timestamp, der biedert sich schon stark da an. Irgendwie.
Ja.
Das ist keine schlechte Doku, aber ich fand, das war eine sehr unkonfrontative und
Doku. Genauso observativ wie die vor 2 Jahren gewonnen hat, dieses On the Adamant.
Mhm, genau, ja, also das Dahomey war eine etwas andere Doku, aber ja, auch Fire at Sea vor irgendwie fast 10 Jahren ist ja auch so eine Doku gewesen.
Ganz
also
ähnlich strukturiert, es würde genau in diesen Rahmen passen.
Und eigentlich deswegen darf der eigentlich nicht gewinnen, um irgendwas zu bewegen.
Ja, oder wenn es halt 3 Jahre später wäre, ne? Wenn wir jetzt nicht schon das im vorigen Jahr und im Jahr davor gehabt hätten, hätte ich gesagt, bestimmt, dann wäre der es auch garantiert. Aber so ist bei der Berlinale, das ist eigentlich auch ganz schön. Es gibt es noch wirklich, dass man nicht so eine ganze Sicherheit hat, dass es nicht so ist, so abgehakt, der wird, sondern man weiß es schon. Aber das gibt dann doch gewisse Muster, die eingehalten werden.
Das stimmt. Man fragt sich auch so ein bisschen, woran das liegt, weil die Jurymitglieder sind ja immer die anderen. Ich habe so das Gefühl, die Berlinale hat irgendwie so einen Anspruch, dem diese Jurymitglieder dann irgendwie gehorchen wollen. Oder die überlegen sich vielleicht, passt das irgendwie zur Berlinale, dass jetzt dieser Film gewinnt. Aber das sind jetzt totale Spekulationen natürlich, das können wir nicht wissen. Todd Haynes ist auf jeden Fall ein experimenteller Regisseur. Also einer, wo ich sage, der lässt sich jetzt eigentlich nicht von sowas Seichtem oder so beeindrucken, wäre jetzt mein Eindruck. Aber gut, ja, das Festival ist, ich muss dazu sagen, die Berlinale ist wirklich ein, jetzt wie ich sie nochmal presseakkreditiert erlebt habe, ein sehr interessantes und ein komisches Festival. Irgendwie sie ist gleichzeitig so ein Film, wo sehr, sehr stark Kunst irgendwie den großen, also wirklich arthausiges und auch teilweise, so wenn man sich so ins Forum so anschaut, wirklich an allen Ecken und Enden wird hier irgendwie nach Kunst gesucht, habe ich das Gefühl. Der allergrößte Albtraum dieses Festivals lauert ja auch in Form dieses What's Next von Chiao Wen Yao oder wie die heißt, was ja ein komplett KI-generierter Film einfach war, den man hier ins Forum gelassen hat. Also ihr müsst ihn euch auch nicht ansehen, weil er ist wirklich ganz entsetzlich. Also man klappert hier irgendwie alles ab, gleichzeitig muss aber dieses Festival auch so ein Publikumsfestival sein. Es müssen immer die großen Stars kommen, dann darf es auch...
Ja, aber mit Chatrian wurden die Stars schon stark zurückgefahren. Also das fand selbst ich, bin ja nur nicht die größte Verfechterin des Mainstream-Massenkinos, aber selbst ich finde es durchaus gut und legitim, dass man ein paar Prominente hier hat und auch ein paar mainstreamige Filme. Es soll ja auch eine schöne Mischung sein und auch Mainstream kann ja gut sein. Also man will ja auch nicht ins so akademistische oder so artsy-fartsy, wurde glaube ich im Moon mal gesagt, abdriften, dass man dann nur noch so elitär die Nase rümpft über alles, was irgendwie Unterhaltung sein könnte.
Blue Moon ist jetzt auch ein gutes Beispiel für so einen Film, der jetzt wegen den Stars hier ist, logischerweise. Aber auch, dass hier A Complete Unknown seine Deutschland-Premiere feiert, das ist klar. Das ist damit Timothy Chalamet hier über den roten Teppich läuft. Völlig klar, oder? Auch, ja, dieser Benedict Cumberbatch zum Beispiel.
Ja, da...
Generell, ich muss auch ganz kurz, das brennt mir das ganze Festival schon auf der Zunge. Was hat es mit dieser Sektion Berlinale Special irgendwie auf sich? Weil man kann ja irgendwie die Sektion ganz gut beschreiben. Forum ist Hardcore Arthouse, Panorama ist so ein bisschen die Publikumssektion, Generation richtet
sich
an junge Leute.
Also das hat ja damals Koslik gemacht, das Berlinale Special. Und das war halt so ein bisschen so, es sollte eigentlich wirklich für so mainstreamige, große Werke, die Stars und Gala. Darum gab es auch immer dieses Gala, dass man dann sagt, dann hat man eben diese richtig große Premiere und gerade in dieses Special sollte diesen Rahmen andeuten, okay, wir wissen, dass es jetzt nicht das künstlerische Highlight ist, aber wir wollen einfach ein bisschen Glamour haben und das war ja auch durchaus legitim, gerade ist er noch in so einer Sektion und es gab ja auch außer Konkurrenz noch beim Wettbewerb, das gibt es jetzt glaube ich nicht mehr, das war so gedacht, aber das wurde dann einfach verwässert von über die Jahre einmal so ein bisschen verwässert durch die Berlinale Leitung und dann aber auch nach Koslik radikal aufgelöst, sodass das Ganze dann einfach zerfiel und natürlich ist auch immer das Wollen und Können, ne? Man kriegt halt nicht immer die Stars, die man will. Und da muss man trotzdem diese Sektion irgendwie füllen. Und dann waren da halt auch oft Werke, die waren nicht so. Manchmal waren das sogar die interessanteren Werke vom Special, aber ja.
Genau, aber jetzt habe ich so das Gefühl, scheint das Hauptthema, also man kann das analog ganz gut zu Außer Konkurrenz jetzt in Cannes oder Venedig stellen oder halt auch dieses Cannes-Premiere, diese komische neue Sektion, wo es so immer heißt, das sind Filme, die es so knapp nicht in den Wettbewerb geschafft haben. Weil ich muss hier sagen, man könnte jetzt sagen, ja, da läuft jetzt halt A Complete Unknown oder auch Mickey 17 lief da. Es Hauptthema scheint auch immer so zu sein, den deutschen Film auch nach außen zu tragen. Also das Licht lief da, Kein Tier so wild lief da, Köln 75 lief
da. So ein bisschen der deutsche Blockbuster.
Genau, aber auch Filme, wo man die deutschen Filme dann so ein bisschen betätschelt und sagt, wir wollen euch jetzt nicht diesen bösen Wettbewerbskritikern zum Fraß vorwerfen. Deswegen läuft ihr mal schön im Special und alles. Dann können wir aber trotzdem eine fette Gala im Berlinale Palast machen. Aber dann, und das ist der Punkt, laufen dann auch solche Filme wie zum Beispiel dieser To All My Friends, diese sechsstündige Doku über die Ukraine läuft dann zum Beispiel im Special. Oder auch, wir haben gestern diesen...
Ich glaube, das war, weil man nicht richtig wusste, wo man die hinschieben soll. Weil man, es ist wichtig, weil es ist ja Ukraine, aber wohin damit? Und da war Platz.
Gestern haben wir dann halt noch diesen Ancestral Visions of the Future, was so eine Art Biography-Poem von Mosese ist. Der hat diesen vor fünf Jahren hat er relativ den großen This is not a burial, this is a resurrection gemacht. Der war relativ in diesem durchaus beschränkten Corona-Jahr, hatte der ganz große, hat er ein paar Namen angezogen und tauchte auch in vielen Bestlisten auf. Und der hat jetzt einfach einen neuen Film und es hat keiner mitbekommen, weil der einfach hier im Special läuft.
Also das Special ist der Balkon der Berlinale. Den Balkon, den hat man normalerweise, damit man in der Sonne sitzt und auch damit man ein bisschen gesehen wird. Aber manchmal hat man einfach drei riesengroße alte Kisten, die vom letzten Umzug noch übrig sind. Man hat sie nie geöffnet und nirgendwo ist Platz, also stellt man sie auf den Balkon.
Genau.
Und bei jedem Balkon steht auch irgendwo so eine ganz alte Gartenharke, die einfach nur verstaubt.
Genau, das ist eigentlich ein sehr schönes Bild dafür. Also es ist irgendwie eine interessante Sektion, aber es ist halt irgendwie schade, dass halt so viele Filme da irgendwie dann unter den Teppich fallen. Dieser Das deutsche Volk, den hast du ja auch gesehen, der lief auch im Berlinale.
Ja, das war auch diese Hanau-Doku, die auch, weil Hanau jetzt ja fünfjähriges Jubiläum, will ich eigentlich sagen, also Jahrestag, fünfjährigen Jahrestag hat, eben sehr, sehr wichtig ist. Aber die da auch so durch ihre Ernsthaftigkeiten alles so ein bisschen... Also sie passt kaum in diesen, darüber haben wir auch gesprochen, der Regisseur und ich eben, dass sie dadurch fast schon in dieser Sektion seltsam wirkt. Aber gut, Aufmerksamkeit ist einfach in dem Punkt auch eine positive Sache, darum will ich da jetzt auch gar nicht da dran irgendwie rumkritisieren.
Ja genau, ich würde sagen, wir kehren jetzt zu den Filmen zurück. Also Lida, was hast du denn noch so gesehen in letzter Zeit? Gibt es irgendwas, was jetzt vielleicht nicht so ein großer Name ist, was du vielleicht noch so empfehlen könntest?
Ich empfehle definitiv den Film, aus dem ich gerade komme, Lesbian Space Princess, ein Animationsfilm aus Australien war das, glaube ich. Ich habe ihn mir jetzt statt des Wettbewerbsfilms angeguckt, da es sehr schön gepasst hat zeitlich und ich habe einfach köstlich mich amüsiert, voller guter, cooler Witze. Die Animationen sind nett, aber simpel, das haben hier die zwei jungen Regisseurinnen einfach im Alleingang auf die Beine gestellt. Ist es möglich mit der heutigen Technik? Man darf da jetzt animationstechnisch nichts Geniales erwarten, aber mir ist es auch einfach wichtiger, dass ein Bild einen schönen Stil hat, als dass es perfekt und super detailliert gezeichnet ist. Und hier das Drehbuch, die Gags, die Figuren, es waren einfach queere Witze en masse und ich lache immer noch über so Bilder wie Live, Love, Lesbian. Ja, da kann ich einfach, das ist mein Humor, da kann ich drüber lachen. Also wenn ihr die Chance habt, guckt euch diesen Film an. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das irgendwann in einem kleinen Verleih in die Kinos schaffen wird. Ist einfach ein super amüsanter, super kurzweiliger Film. Du hattest noch nach den Goldenen Bären gefragt, da würde ich Julia Jentsch aus Mother's Baby, der war so ein bisschen in die Horrorschiene und das im Wettbewerb, das gab es auch seit langer, langer Zeit nicht mehr. Das hat mir gut gefallen, auch wenn es nicht der allerbeste Film war, aber der hat bei mir getroffen durchaus und ich würde Julia Jentsch als Kandidatin für den Silbernen Schauspielbären definitiv sehen in dieser Rolle. Ja, das waren so die mir jetzt spontan noch einfallen, aber sonst habe ich wirklich fast nur Wettbewerb geguckt.
Ja, also das ist sehr schön, also das sind zwei sehr divergente Wahlen, aber auch zwei sehr abgefahrene Wahlen, würde ich sagen, weil es darf ja auch mal genremäßig und auch humormäßig zugange gehen, auch auf der Berlinale. Das geht's aber nicht in dem Film, den ich empfehlen würde, weil ich habe gestern im Forum befindet sich die Dokumentation Palliativstation von Philipp Dörer. Das ist sein Langfilmdebüt und lang ist unterschrieben, weil der Film geht 4 Stunden oder über 4 Stunden. Und da geht es eben nun um die Palliativstation in dem Franziskus-Krankenhaus hier in Berlin, also wo meistens Krebspatienten liegen, die für die einfach knocking on heaven's door sind, also Menschen, die nicht mehr gerettet werden können, wo nur noch die Ärzte sich darum kümmern können, das Leid irgendwie zu vermindern. Und wir bekommen in diesen 4 Stunden einen großen Bogen darüber, wie dieses Krankenhaus oder wie diese Station funktioniert. Wir leben eine große Anzahl von Diversität darunter. Also es sind Menschen dabei, die zum Beispiel islamischen Hintergrund haben und die, wo es dann erst abgesprochen werden muss, dürfen männliche Ärzte und männliche Pfleger die anfassen. Es geht um Patienten, die aus der Ukraine kommen, wo dann erst wo sich die Pfleger dann erst eine Form von ukrainisch anleihen müssen, was ja so eine definitiv nicht russisch ist und das dann auch erst geklärt werden muss. Dann geht es sehr stark darum, wie funktioniert es sich, um die zu kümmern, welche Form von Betreuung brauchen die. Das klingt alles sehr, sehr erdrückend und das ist es auch, aber es ist auch ein Film, der eigentlich einem sehr viel Hoffnung gibt, dass es noch Leute gibt, die sich bereit sind, ihr Leben und ihr Schaffen dem zu widmen. Es sind auch sehr viele, unter den Patienten sind halt logischerweise auch viele ältere Leute dabei, also das ist ja auch immer sehr interessant, dass irgendwie, wenn Leute mit 80 oder 90 sterben, dass dann oft niemand danach fragt, worauf sind die eigentlich gestorben, so, das heißt es immer, ja, die waren halt alt, so in dem Sinne. Und ich fand, das war ein ganz fantastischer Film. Also man könnte sagen, so auf die 4 Stunden wird diese Station fast ein bisschen zu positiv dargestellt. Also es passiert nie irgendwie mal ein Fauxpas oder so. Oder irgendjemand kriegt einen Nervenzusammenbruch oder so. Das alles wird immer sehr, sehr angedeutet. Aber trotzdem fand ich, war das eine sehr berührende Erfahrung, diesen Film zu sehen. Und hat halt in seiner großen Zurücknahme sehr an die Filme von Frederick Wiseman zum Beispiel erinnert, der ja auch mit Near Death eigentlich einen Film zu diesem Thema gemacht hat. Also den kann ich auch definitiv empfehlen. Gut, wie läuft's jetzt weiter? Also
ich werde die nächsten Tage, mein Wettbewerb ist jetzt vorbei. Morgen darf ich ausschlafen, weil ich den Special-Film, den viele noch, Gott sei Dank, gucken werden, Lurker, ein Film, den ich in Sundance gesehen habe, der mir auch sehr, sehr gut gefiel. Da werden bestimmt viele morgen nochmal den Wecker stellen. Ich darf lange schlafen und werde noch versuchen, ein paar Filme, zum Beispiel eben die beiden erwähnten Wettbewerbsfilme, aber auch Heldin hier von Petra Wolpe.
Kann sein, ja.
Nachzuholen. Ein Film, der sich auch mit Krankenhaus beschäftigt und sehr gelobt wurde. Also ein paar Sachen kommen für mich noch. Der Wettbewerb ist also noch nicht in dem Sinne zu Ende, aber ich muss nicht mehr früh aufstehen und nicht mehr hier jeden Morgen zum Berlinale-Palast.
Man könnte sagen, der persönliche Wettbewerb geht weiter.
Genau.
Also mir geht es eigentlich genauso. Also ich schaue diesen Lurker morgen. Also für mich heißt es nochmal Wecker stellen morgen. Aber auch ich werde jetzt nochmal alles abklappern, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Und ja, ich würde sagen, wir könnten uns dann beim nächsten Mal, beim Abschlusscast, können wir uns dann auf eben die besagten Filme, die du noch nachholst, konzentrieren.
Und wir haben ja alle Leibniz geguckt. Den fand ich eigentlich durchaus wert, besprochen zu werden, gerade auch, weil er von so einem Alt- und Urgestein des Films ist, von Edgar Reitz.
Der große Edgar Reitz. Patrick hat aber zum Beispiel auch angemerkt, dass sehr, sehr unter den Teppich fällt, dass dieser Film ja in Co-Regie zum Beispiel entstanden ist. Also ist das so?
Das habe ich jetzt gar nicht gesehen.
Genau, also das.
Denn es war nicht im Berliner, auf dem Berlinale-Sheet ist es definitiv, glaube ich, nicht drauf, aber muss ich mir nochmal angucken, tatsächlich.
Der ist durch Co-Regie entstanden, scheinbar, der Film. Aber gut, darüber können wir dann morgen reden, wenn wir wahrscheinlich auch über diesen Film reden. Okay, dann, glaube ich, war es das für heute. Wir werden hier jetzt noch was schauen und melden uns dann in den nächsten Tagen wieder. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.